Und dann sah ich dann Mädchen liegen. Es stank bestialisch nach Urin und anderem. Und du hast gemerkt, das Kind leidet wie verrückt.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Sabine Vogel. Sie ist so eine Art Mama für 200 Familien. Eigentlich stammt sie aus Franken, lebt aber seit 14 Jahren in Peru. Und dort ist sie so eine Art Mutter Teresa der Anden. Und wem sie dort genau hilft und warum, wozu als Mami Bini, das erzählt sie uns heute. Bine, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, wie schön, dass es geklappt hat.
Ja, eigentlich lebst du ja in Peru und bist gerade in Deutschland. Wie ist es so, in der alten Heimat zu sein?
Echt manchmal so rum ein größerer Kulturschock als andersrum.
Aber wo fühlst du dich zu Hause?
Ich fühle mich überall zu Hause. Ich fühle mich in Peru zu Hause, aber hier auch. Also das ist, ich genieße das hier, dass man hier so ordentlich ist, ganz ehrlich. Ich liebe ordentliche Straßen und Vorgärten. Ich bin fasziniert davon, also hier bei euch. Und wenn ich in Peru bin, bin ich gerade vom Gegenteil fasziniert.
Dass alles vom Chaos und
ja, und dass alles funktioniert, dass man sich auf der Straße unterhält. Also die Ampel ist ja nur eine vorsichtige Sugerenzia, auf Deutsch ein vorsichtiger Vorschlag. Ja.
Und dass man Rot sich mit, und Grün genau, halten oder fahren.
Dass man sich mit Hupen unterhält, ob man nun fährt oder nicht. Und mir gefällt gerade das Chaos in Peru und mir gefällt gerade manchmal die Ordnung in Deutschland.
Aber wenn du hier an der roten Ampel stehst, weißt du schon, was du zu tun hast.
Ja, ich halte schon. Ich halte schon.
Ja. Bine, du leitest Casa Johanna, eine Arbeit in Peru, die du gegründet hast. Es ist eine faszinierende Arbeit, du wirst mehr davon erzählen. Casa, lass uns mal kurz zum Namen kommen, heißt Haus oder so ähnlich. Ja. Ne? Johanna aber ist ein Mädchenname und dahinter verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte von einem Mädchen, Johanna, und die hat sich zugetragen, als du schon in Peru warst und einen Besuch gemacht hast. Mhm. Was ist da passiert?
Also ich habe am Anfang mit Paz y Esperanza, eine peruanische Hilfsorganisation, mit denen habe ich gearbeitet. Die haben mich überall mit hingeschleppt auf den höchsten Gipfel und ins tiefste Tal. Ich habe Namen gesehen und Orte gesehen, die ich heute nicht mehr aussprechen kann, eigentlich dort schon nie aussprechen konnte. Und einmal sind wir ins Hochland gefahren, auf so 4500 Meter Höhe und wollten dort eine Schulung machen für Frauen, über Frauenrechte.
Was, 4500 Meter, muss man mal kurz sagen, ist so Alpengipfelhöhe. Ja?
Na, ist das höher, glaube ich, fast, oder?
Ja, Matterhorn und sowas ist vielleicht irgendwie. Also wirklich Gipfel.
Ja, genau.
Okay, nur mal, dass es so klar ist. Ja.
Unser Tal da liegt auf 3000 ungefähr.
Genau, das Tal. Ja. Da wart ihr also unterwegs, wolltet eine Schulung machen.
Und haben dann geguckt, wo haben wir einen großen Raum. Und der größte Raum im Ort war eben die Kirche. Also das war so eine Dreiviertel-Garagengröße in Deutschland, so eine Durchschnittsgarage. Niedrigeres Dach, alles Lehmziegel. Und dann haben wir den Pastor gefragt, ob wir seine Kirche haben dürfen zur Schulung. Und er hat ja gesagt, ein ganz toller Mann. So 37 Jahre alt, rechts und links noch ein Zahn im Mund, oben und unten. Ich dachte am Anfang, der ist weit über 60. Und dann hinterher, also er war bei der Schulung dabei, hat Mäuschen gespielt, dass sie auch wirklich das richtig erzählen. Und hinterher lud er uns ein in seine Hütte.
Mäuschen mit zwei Zähnen.
Ja, Mäuschen mit zwei Zähnen, ja. In seine Hütte. Und die Hütte war 1,70 groß.
Hoch?
Ich hoch, ja. Ich war 1,72 groß. Ja.
Okay.
Die Tür ist so auf Hüfthöhe. Dann krabbelst du da erstmal rein. Und dann ist das Lehmziegel, ungebrannter Lehmziegel. Der Boden ist ungebrannter Lehmziegel, nur gestampft. In einer Ecke ist ein Lehmziegelofen, der auch nicht groß geformt ist, sondern nur aus Dreck eben gemacht. Auf der anderen Seite ist, du ahnst, ein Lager. Es hat keine Fenster, es hat keinen Schornstein, weil man will ja gar nicht, dass die Wärme rausgeht. Wenn man kocht, muss die Wärme drin bleiben.
Weil es kalt wird bei Nacht.
Weil es kalt wird, auch tagsüber. Ganz ehrlich, du bist im Schatten, es hat 8 Grad.
Okay. Ja.
Und es hat keine Sitzmöbel, es hat so Baumstümpfe, so Stücke, auf denen sitzt man dann.
Das ist die Wohnhütte
Das
gewesen,
ist die
ne?
Wohnhütte, so Einraumhütte. Okay. Und er lud uns nach der Veranstaltung ein, dass wir doch noch einen Tee bei ihm trinken. Sind unheimlich gastfreundschaftlich, dort oben die Menschen. Und er lud uns ein und mein Quechua war nicht vorhanden und mein Spanisch war noch ganz schlecht. Und sein Quechua war besser, aber sein Spanisch war ganz schlecht.
Quechua ist die Landessprache.
Ja. Die Inkas sind ja, also die Quechua sind die Nachfahren von den Inkas.
Ja.
Und die Sprache ist Quechua. Und wir saßen da und die Unterhaltung war, sagen wir es, etwas stockend, ja. Und dann haben wir Tee getrunken und dann höre ich von dem Eck, wo ich das Lager vermutet habe, die Hütte war voll mit Rauch und dunkel, hörte ich so ein Stöhnen oder so ein, ja, wie wenn jemand den ganzen Hals voll Schleim hat.
Ein Röcheln.
Ein Röcheln und versucht, Luft zu holen, so. Und ich bin ja Kinderkrankenschwester im ersten Leben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Pastor Jacinto, jetzt hilfst du uns mit deiner Kirche. Wir stehen so tief in deiner Schuld. Die Menschen sind sehr stolz. Kann ich dir helfen? Ich bin Kinderkrankenschwester. Kann ich das irgendwie wieder gut machen?
Also du hast gemerkt, da ist jemand.
Ja, da ist jemand.
Also nicht
und
ein
da
Tier,
ist jemand, dem es nicht gut geht. Ja?
Ein Mensch.
Aber ich habe mich nicht einfach getraut, hinzugehen. Ja? Ich habe den Mann ja gerade mal 2 Stunden vorher kennengelernt. Und ich habe, die Kultur kannte ich ja gar noch nicht. Ja, die Quechua-Kultur zu dem Zeitpunkt.
Okay, dann bist du in die Ecke gegangen?
Und dann hat er erstmal, nee, noch lang nicht.
Okay.
Dann habe ich das gesagt und dann hast du gemerkt, es ist so, dass in der Quechua-Kultur, in dieser Region ist es so, dass wenn der Mann ein Kind zeugt, das einen Defekt hat, dann ist er kein richtiger Mann, dann sind seine Gene nicht okay. Und deshalb werden diese Kinder in der Hütte entweder versteckt oder die Männer, das machen die meisten, sagen, das ist nicht von mir, meine Frau ist fremdgegangen und verlassen die Familie. Und er hatte sich dazu entschieden, seine Tochter zu verstecken. Und jetzt komme ich als Gringa, die er überhaupt nicht kennt, als Ausländerin, ja, und frage nach, wer da im Eck ist. Und dann hast du gemerkt, es kämpft in ihm. Aber irgendwann hat dann die Liebe zu seinem Kind gesiegt über den Stolz, muss man sagen. Und er hat gesagt, ja, Bienesita, Hermanita Bienesita, also Schwesterchen Bienchen, komm mit. Und dann sind wir dahin und ich habe an meinem Handy die Taschenlampe angemacht. Und dann sah ich dann Mädchen liegen auf einem Lager, das selber gemacht war aus Holz. Es gab keine Matratze, man lag auf alten Lumpen und auf alten Decken. Es war kein Geld für Windel da. Es stank bestialisch nach Urin und anderem. Das Mädchen hat die ganze Zeit gespeichelt. Und Joanna war 12 Jahre alt und war ungefähr so groß.
Also 80 also, Zentimeter
ja,
oder so.
Ja, 70, 80 Zentimeter. Total verkrüppelt, nur Haut und Knochen. Die Knie hingen oben an den Schultern. Die Hände waren hier so nach oben geklappt. Und sie hat die ganze Zeit geröchelt und gewimmert. Und du hast dieses Häufchen Elend gesehen. Und mich hat es erinnert an die Leichenberge aus den KZs, wo auch nur noch so Haut über den Knochen ist. Und du jede Sehne siehst und du hast gemerkt, das Kind leidet wie verrückt.
Also du kommst, um das nochmal kurz zusammenzufassen, in das Haus eines Pastors, eine dunkle Hütte und hinten in der Ecke, wo du das Lager vermutest, hörst du ein Röcheln und dann gehst du hin und siehst mit deiner Handytaschenlampe erst, da liegt ein Lebewesen,
Mensch.
Nicht ein Tier, sondern ein Mensch, ein Mädchen, 12 Jahre alt, 70, 80 Zentimeter groß, in Speichel und Urin und das ist ein Leben in dieser rauchigen, dunklen Hütte
kalten
in der Ecke.
Hütte, ja.
Es ist menschenunwürdig.
Ja.
Und da hast du, das ist Johanna.
Das ist Johanna, ja.
Und dieses Mädchen hat dein Herz berührt.
Ja, im ersten Moment war ich einfach nur geschockt. Ich habe gar nicht richtig gewusst, wie ich hier reagieren soll. Ich habe dann gefragt, ob ich sie untersuchen darf und habe versucht, sie so ein bisschen auszuziehen, damit ich mal ihren Körper sehe. Und sie hat so gewimmert und ich habe dann versucht, mit ihr zu reden und hat sie sich ein bisschen beruhigt, als ich sie auf den Arm genommen habe. Und dann schaue ich zum Pastor Jacinto und dann steht der da mit einem Strahlen im Gesicht, das ich in dem Moment überhaupt nicht einordnen konnte. Ja? Und er sagt zu mir, Hermanita Bienesita, überleg dir mal, die Johanna ist jetzt 12 Jahre alt. Und vor einer Woche hatte ich einen Traum. Wenn die Johanna 13 ist, dann läuft sie über die Wiese und singt und springt und tanzt und alles ist gut. Und dann zeigt er so mit beiden Händen auf mich und jetzt kommst du.
Das heißt, er hat plötzlich die Hoffnung, die Biene bringt meine Johanna zum Tanzen.
Und ich mit meinem Kinderkrankenschwesternhirn, so ein bisschen typisch deutsch, ja, gehe erstmal alles Negative durch. Und denk mal, also ganz ehrlich, Gott ist groß, das ist mir in der Theorie schon bewusst. Aber hey, wenn wir dieses Kind mal dazu bringen,
da bräuchte es viele Wunder,
dass sie keine Schmerzen mehr hat, dass sie vielleicht irgendwie sich mal, dass man sie mal ins Sitzen kriegt, dass die mal was wahrnehmen kann, dass sie nicht mehr friert, dass sie keinen Hunger mehr hat, dann sind wir richtig gut.
Bine, lass uns die Geschichte abkürzen.
Ja.
Du hast dann versucht, Johanna rauszuholen aus dieser Familie oder beziehungsweise nicht aus der Familie, sondern aus
der Situation,
und was Neues anzufangen und bist dann irgendwann später nochmal hingekommen, in der Hoffnung so, jetzt sie begleiten, therapieren zu können und dass ein neues Leben beginnen kann und gehst voller Hoffnung und Erwartung hin, um Johanna zu helfen und kommst zu dieser Hütte und dann...
Ja, wir sind früh um 4 in Anderweilers losgefahren. Das ganze Auto voll mit Hilfsmaterialien, Babybrei, Matratze, Sitzstühlchen, Krampfmedikamente, Taschenlampe, Solarlampe. Und wir sind um 8 oben in San Juan Pampa, in Chajrampa, in dem Ort. Und eine halbe Stunde vorher ist er verhungert.
Du bist hingekommen und sie war verstorben.
Und wir fuhren schon auf den Hof und es war Totenstille. Normalerweise rennen dir immer ein paar Kinder entgegen, sind immer irgendwelche Erwachsene da, die unseren Jeep sehen, weil wir eine Attraktion sind. So oft kommt da oben kein Auto hin, ja. Und da war niemand. Und wir gehen in die Hütte rein und wir sehen das Mädchen da tot liegen, total aufgedunsen. 6 Wochen nach meinem ersten Besuch. Und ganz ehrlich, was das meine Reaktion war? Ich war nicht traurig. Ich war stinksauer. Ich war so sauer auf mich, dass ich 6 Wochen gebraucht habe, bis ich wieder hochgekommen bin. Ich war so sauer auf die Kultur, die das erlaubt, dass Kinder so so leben müssen. Ich war wirklich, ich war auf Gott sauer. Aus welchem Grund hat das Mädchen auf die Welt kommen müssen und dann da 12 Jahre leiden müssen, um dann zu sterben? Ich war wirklich out of order, ne? Und wir waren da 2 Tage mit dabei. Wir haben dann aus Anderweilers einen Sarg besorgt, der hochgeschickt worden ist. Da oben gibt es kein Holz mehr. Und haben die Familie begleitet. Und irgendwann, als wir da so saßen, also ich in meiner völlig beleidigten Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser ganzen Verwandtschaft mit drin, kommt der Jacinto wieder, setzt sich neben mich hin und sagt, Hermanita Binesita, schau mal, so arg liebt mich Gott. Der hat mir den Traum geschickt, nicht weil die Johanna gesund wird, sondern der hat ihn mir geschickt, damit ich nicht mehr traurig bin, weil jetzt tut der Johanna nichts mehr weh und sie läuft über die Wiese und singt und springt und tanzt. Hey, aus diesem zahnlosen Mund, das war die Predigt meines Lebens. Weil ich habe gedacht, ey, wie bescheuert bist du, Biene? Du hast das Kind ein einziges Mal gesehen und du bist sauer. Ja? Mhm. Und der Vater sieht da drin noch was Positives.
Die Hoffnung, die ihn getragen hat. Und trotzdem ist es natürlich ein Schock und ein Schrecken, den du da erlebt hast. Und das hat dann auch dazu geführt, dass du eine Arbeit begonnen hast, die jetzt schon... ja, über 10 Jahre alt ist und von der wir noch reden. Aber bevor wir das tun, Biene, ein paar Fragen an dich. Ein kleines Entweder-Oder-Spiel, so eine Fragerunde. Ich gebe dir 2 Alternativen und du entscheidest dich für eine oder legst was Drittes dazu. Mhm. Berge oder Meer?
Meer.
Ehrlich? Obwohl du immer in den Bergen bist?
Ja, das ist schräg, aber...
Morgen oder Abend?
Morgen.
Franken oder Bayern?
Franken, was für eine
Frage. Wie kann man nur fragen? Gitarre oder Panflöte?
Gitarre.
Lust oder Last?
Lust.
Beziehung oder Single?
Beides.
Ha, sehr schön, ja. kommen wir vielleicht noch dazu. Worte oder Taten?
Taten.
Ja, du bist auch Seelsorgerin, aber... Natürlich die Krankenschwester, die Sozialarbeiterin, die immer busy ist. Letzte Alternative, Gast oder Gastgeber?
Gastgeber.
Du stammst aus einer Familie in Frankenkreuzen, heißt die Kleinstadt, ne, wo du aufgewachsen bist, zwischen Nürnberg und Bayreuth. Mhm. Und das ist nicht zu überhören, dass du einen fränkischen Dialekt hast. Und deine Familie, aus der du kommst, die war sehr gastfreundlich. Eine christliche Familie, ihr hattet immer wieder Besuch, vor allem im Winter. Wer war da?
Ja, also es war erstmal sämtliche Kinder aus der Gemeinde da. Und im Winter war in Bayreuth war eine Kaserne. Und mein Vater hat gemeint, wir müssten unser sozialchristliches Leben auch an den Feiertagen feiern oder leben. Und dann wurde quasi immer 2 Amis aus der Kaserne aus Bayreuth eingeladen. Grafenwöhr, Bayreuth waren da große Ami-Kasernen. Und dann hatten wir also da jedes Jahr 2 Amis mit dabei. Die waren meistens furchtbar kinderlieb, furchtbar nett.
An Weihnachten auch?
Ja, ja, an Weihnachten, die ganze Zeit. Die haben bei uns geschlafen und bei uns gewohnt, waren einfach, während die Kaserne da ihre Feiertage Feiertage hatte, waren die bei uns. Und haben mit uns, einer konnte Klavier spielen. Und ein einziges Mal hatten wir wirklich einen ganz, 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 ganz dunklen dabei.
Also dunkelhäutigen,
dunkelhäutigen
Menschen.
Dunkelhäutigen, ja. Und ich komme aus Kreuzen und es ist zwar eigentlich eine Stadt, aber es ist genau genommen ein Dorf. Entschuldigung, aber... und ich habe den allerersten schwarzen Menschen in meinem Leben gesehen. Und ich war, glaube ich, 6 oder 6,5. Und ich starre den die ganze Zeit an. Und meine Mama hat mir den Augen gedreht und hat versucht, mich dazu zu kriegen, von dem Mann wegzuschauen.
Guck mal woanders hin, was machst du da?
Mein Vater hat versucht, mich auf die Weihnachtsgeschenke zu lenken, dass ich mit was anderem beschäftigt bin. Und ich habe den nur angestarrt, der arme Kerl.
Hat dich fasziniert. Hast du Bedauern gehabt, oder?
Nee, mich hat das fasziniert. Die Haut hat so geglänzt.
Ja, okay.
Das war so, der war so wunderschön in meiner Wahrnehmung und ich musste den die ganze Zeit anstarren.
Und du hast dann, später kommst du auf diese Geschichte wieder zurück, Jahre später, und sagst, bisschen war das ein Schlüsselerlebnis, Menschen aus anderen Kulturen zu entdecken. Mhm. Und
ja, und der war halt anders. Und anders war nicht schlecht, sondern anders war faszinierend. Also den fand ich faszinierend, ja.
Du hast... eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, Kinderkrankenschwester. Konntest es aber nicht gleich, warst, weil du noch nicht 18 warst, dafür musstest du 18 sein oder hättest du 18 sein müssen und hast dann die Knödelakademie besucht. Was war das denn?
Ja, meine Mutter hat gemeint, das Kind macht was Vernünftiges und da konntest du in 2 Jahren eben eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin machen und hättest dann weitermachen können als Dorfhelferin oder so in die Richtung. Wollte ich ja nicht, ich wollte ja schon immer Kinderkrankenschwester werden, aber... Das fand ich eigentlich echt mies, weil das war so, ja, Knödelakademie, ne? Also du bist, was machst du da? Du backst ein wenig, du kochst ein wenig. Und heute finde ich das richtig gut, dass ich diese Grundausbildung habe, weil ich das alles kann. Ich kann ein bisschen Garten bauen, ich kann ein bisschen nähen, ich kann gut kochen zwischenzeitlich. Also alles das, was ich damit wirklich...
Du wurdest vorbereitet,
ja,
für was Größeres.
Worauf ich überhaupt keine Lust hatte, das hilft mir jetzt total.
Du hast auch eine Zeit lang im Ruhrgebiet gelebt und so. Irgendwann im Lauf deines Lebens, wir springen, hast du den Entschluss gefasst, nach Peru zu gehen, nach Südamerika. Warum hast du Deutschland verlassen, um wo ganz anders zu leben?
Also Südamerika war nicht der Plan von mir, sondern ich dachte einfach, mir geht's so gut hier. Ich habe Eltern, mit denen ich super zurechtkam. Meine erste Bewerbung wurde eine Ausbildung. Ich habe immer Freunde gehabt. Mir ging's gut in Deutschland und ich dachte, ich hätte gerne mal von dem Guten einfach mal für ein paar Jahre lang was weitergegeben. Und dann habe ich mir so überlegt, predigen kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, was kann ich nicht, was kann ich? Ich bin eine gute Krankenschwester. Und dann dachte ich mir, okay, mit den Gaben suchst du dir was, was du machen kannst. Hab mir dann verschiedene Stellen angeschaut, war mal in Südafrika, war mal in Taiwan, war also überhaupt nicht festgelegt, aber immer hätte man so viel andere Sachen machen müssen, die ich nicht konnte. Und ich dachte, ich will aber den Menschen helfen mit dem, was ich kann und mich nicht verbiegen. Und dann... weil Gott hier ein ganz schöner Schlingel ist, habe ich von dem Missionskrankenhaus Dios Bisoyana gehört und habe da mal auf die Homepage geguckt und ich habe auf deren Bildern genau die Geräte gesehen, die ich aus meinem Krankenhaus kannte.
Also Missionskrankenhaus in Peru.
Genau.
Ja,
aber Peru war nebensächlich, sondern hauptsächlich war, ich konnte mit meinem Beruf helfen.
Ja? Konntest bei dir bleiben und zugleich für andere Menschen da sein.
Genau. Und wollte dann dahin für eine Zeit und habe ja vorher noch eine Zeit lang als Seelsorgereferentin gearbeitet und Missbrauchsreferentin in Bayern und habe dann gehört, dass dort so eine hohe häusliche Gewaltrate ist und dachte, das ist ja cool, da kannst du ja deine 2 Berufe, die du hast, kannst du zusammenbringen. Und bin dann dahin und war Leitung, pflegerische Leitung, Anästhesie-Intensiv-Notaufnahme. Und wenn du die Leute im OB oder auf der Intensivstation vor dir hast, dann hast sie halt entblättert da. Da kann niemand verstecken, wie es ihm wirklich geht. Und da haben wir so viele Frauen mit blauen Flecken gehabt und mit schlecht verheilten Brüchen. Und Mütter, die das 10. Kind gekriegt haben und die vor der Vollnarkose noch zu dir gesagt haben, Schwesterchen, du hast doch keine Kinder, magst du nicht das Kind nehmen? Ich weiß gar nicht, wie ich es ernähren sollte. Und dann habe ich gedacht, das Krankenhaus ist so eine geniale Arbeit, es ist wirklich super, aber wir schicken sie danach in genau die gleichen Situationen zurück. Und als dann die Zeit in Diospi eben zu Ende ging, dachte ich mir, also die Uni in Erlangen hat die Stelle freigehalten, Freunde haben meine Wohnung zwischenbewohnt, ich hätte
können.
Nur wieder zurück, aber ich konnte es nicht.
So, jetzt die Gewalt, du bist dann dort geblieben, weil dich die Situation gehalten hat und dort zu helfen. Und jetzt hast du schon was angesprochen, Gewalt in Familien, mhm. Gewalt gegen mhm. Frauen. Das gibt es überall auf der Welt, mhm. auch Gewalt gegen Kinder, mhm. aber in Peru besonders ausgeprägt. Mhm. Wie hoch ist der Prozentsatz?
Also es ist von Region zu Region unterschiedlich. Bei uns im Bundesstaat Apurimac ist die offizielle Statistik von 2017, sind 79% häusliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen.
Das heißt,
offizielle Statistik.
In rund 80%, 79% mhm. der Haushalte mhm. gibt es Gewalt mhm. gegen Frauen.
Offiziell. Die Dunkelziffer ist immer noch mal 10% höher. Und das
heißt,
erleben wir.
Wenn es gut ginge, wenn die Statistik ja. stimmt, wer bei 5 Frauen hat eine keine Gewalt erlebt.
Ja.
Alle anderen 4 ja. werden, was widerfährt den Menschen, den Frauen? Sie werden geschlagen.
Ganz viel Beleidigungen vom Kleinkind auf, du bist nichts wert, du bist Dreck, was willst du überhaupt? Es gibt keine Zärtlichkeiten, bis sie in die Trotzphase kommen.
Solange
und danach,
sie niedlich sind.
Und danach müssen sie funktionieren. Und da gibt es kein Danke, da gibt es kein Bitte, da gibt es nur Beleidigungen auch in der Schule. Und es gibt eben sehr viel, die werden jetzt nicht so sehr angeleitet, die Kinder, die laufen mit, die schauen sich ab, das ist klasse. Aber wenn du nicht funktionierst, kriegst du Schläge. Und du kriegst eben nicht mal nur eine Ohrfeige, sondern du kriegst wirklich Schläge. Du schläfst beim Tier, du schläfst draußen. Und weißt du, das passiert dem kleinen Jungen. Und es passiert dem kleinen Mädchen. Aber der kleine Junge sagt, sieht, okay, jetzt bin ich klein. Und jetzt passiert mir das, aber dann sehe ich mein 15-jähriger Cousin, mein 16-jähriger Bruder, die sind jetzt groß, vor denen fangen die Leute auch Angst zu haben. Die unterliegen dem nicht mehr, dann kann ich zurückgeben. Wenn ich in dem Alter bin, dann kriegen die das alles zurück.
Dann schlage ich auch.
Dann trinke ich auch viel Alkohol ja. und dann schlage ich zurück. Und das kleine Mädchen sieht, ich bin ein Mädchen, ich bin 3 Jahre alt. Meine große Schwester hat nichts zu sagen, meine Mutter hat nichts zu sagen, meine Cousine hat nichts zu sagen. Es findet auch immer wieder Missbrauch statt, Übergriffe, der weibliche Körper.
Also sexualisierte mhm. Gewalt.
Mhm. Der weibliche Körper ist Besitz erst der Familie und des Vaters, später dann des Partners. Und das Mädchen lernt, okay, ich bin ein Mädchen und mir passiert das und ich werde das auch, mir wird das auch passieren, mein Leben lang, das gehört dazu, das ist nicht schön, aber es gehört dazu.
Die Rollen sind festgelegt von Anfang an,
das bin
die
ich.
Spuren, die Gleise sind gelegt. Und wenn das so fest verankert ist, man kann ja noch mal kurz fragen, wie kommt das eigentlich? Wie kann es sein, dass eine Gesellschaft so dramatisch patriarchal ist, dass Kinder und Frauen im Besitz der Männer sind?
Ja, ich glaube, das Gesetzbuch in Peru ist eins der besten, ja. Aber die Kultur ist halt was anderes als das Gesetz. Und es ist viel kaputt gemacht worden in der Zeit der Kolonialisierung von den Spaniern. Die haben also systematisch die Kultur zerstört, um den Inkas nicht die Möglichkeit zu geben, sich nochmal zusammen zu raufen und nochmal groß zu werden und sich zu wehren. Und dann hatten wir ja 20 Jahre Bürgerkrieg von den 80ern bis in die 2000er hinein oder bis in 99. Aber es ging eigentlich noch weiter, wo ja 70.000 Mann umgebracht worden sind. So und so viele, also zwischen dem Leuchtenden Pfad, der Guerilla-Organisation und dem Militär. Und gerade die Bevölkerung in den Hochanden, von wo auch der Auslöser des Ganzen war, die wurden aufgerieben zwischen Militär und zwischen dem Guerilla, den Guerilla-Gruppen. Und haben das erlebt. Also da sind die Frauen auf den Marktplatz getrieben worden. Die Männer wurden umgebracht oder weggebracht. Und die Kinder mussten zuschauen, wie die Mütter vergewaltigt worden sind. Oder sie wurden gezwungen, das zu tun. Die Jungs.
So, das sind Erfahrungen, das sind kulturelle Erfahrungen, die stecken im Gedächtnis. Mhm. Die sind da und die wirken sich verheerend aus auf die Gegenwart.
Ja.
Jetzt gibt es so viele Familien, wo Gewalt herrscht und gelegentlich taucht es in Krankenhäusern auf. Da ist es dir auch begegnet. Mhm. Du bist der Johanna begegnet. Mhm. Was hast du jetzt angefangen? Was tut ihr? Was machst du, um da irgendwie zu helfen? Eigentlich bist du doch machtlos.
Ja, ich sowieso und allein. Aber weißt du, was du kannst, ist, du kannst hingehen und du kannst zuhören. Und du kannst dich erstmal mit aufs Bett setzen und du kannst erstmal die Geschichte anhören und du kannst mit deinem Leben symbolisieren, du bist mir wichtig und ich will wissen, was dir passiert ist und ich habe ein Interesse dran, dass du da einen Weg daraus findest. Und das machst du im Kleinen mit der Familie, das machst du mit der Mutter, das machst du aber auch mit dem Vater. Weil der Vater steht ja auch nicht morgens auf und beschließt, ab heute bin ich ein Arschloch, ja? Also da ist ja was passiert. Der hat es ja auch erlebt. Und wenn du dem Mann auch symbolisierst, Du hast einen Wert und du bist wichtig und du hast Gaben und wir interessieren uns dafür, dass dein Leben sich zum Besseren wendet. Und bei uns hast du eine Würde und wir würden gerne deiner Familie aus dem raushelfen. Du glaubst überhaupt nicht, was dann da aufbricht und was da möglich ist. Und Halleluja, ist nicht alles rosa, gell? Überhaupt nicht. Und es geht oft so. Ja?
Ups and Downs.
Und viele Familien, denen hilfst du 3-4 Jahre und dann gehen sie in das Gleiche zurück. Aber es gibt auch eben wirklich viele, die merken, hey, da sind Menschen wirklich interessiert an uns. Da haben welche eine Hoffnung und die leben sie uns vor und viele unserer Frauen kommen und sagen, ich bin doch der letzte Abschaum, ich kann doch gar nichts. Ich habe nichts gelernt, ich kann nicht lesen und schreiben, ich habe die Schule nicht beendet, ich habe keinen Beruf, ich kann ja nur. Und dann kommt, auf dem Feld arbeiten die Kinder, großziehen, die Wäsche waschen, die Sachen verkaufen, ich koche. Und dann sage ich ganz ehrlich, was du alles magst, das schaffe ich nicht am Tag. Ja?
Und das, was du jetzt so beschreibst, im Grunde den Menschen, den Frauen, auch den Kindern Wertschätzung zu geben und zu vermitteln, hey, ihr habt Würde, ihr seid jemand. Das ist im Grunde das Herzstück der Arbeit. Also ihr sucht Familien auf, ihr macht Bildungsangebote, ihr bietet Therapien an. Stichwort Bildung, was macht ihr da? Also ihr macht ja ein bisschen politische Bildung, wie so menschliches Zusammenleben funktioniert. Ihr macht auch Aufklärungsunterricht.
Ja, wir versuchen die Familien so fit zu kriegen, dass sie uns relativ bald nicht mehr brauchen. Ja? Und es geht eben in die ganze Bandbreite. Unsere Kinder haben in der Schule Spanisch und also alle in Unterricht in Spanisch. Zu Hause reden sie Quechua. Also haben wir ein Nachhilfeprogramm für die Kinder, damit sie in der Schule überhaupt mitkommen. Dann alles an Materialien. Bis vor 20, 30 Jahren hatte man nur Naturalmaterialien. Jetzt gibt's Plastik und Öl und Batterien. An Holzstamm kannst du in die Pampa schmeißen. Das kannst du aber halt mit Öl nicht machen. Oder du kannst es machen, aber dann hast du die Folgen. Also ganz viel Umweltschutzaufklärung. Dann überhaupt, wie funktioniert eine Demokratie? Ich wähle 4 Jahre, was bedeutet das? Wer sind unsere Vertreter? Worauf muss ich achten, wenn ich die wähle? Und eine meiner Lieblingsklassen ist tatsächlich die sexuelle Aufklärung. Also wir haben einen Uterus gebastelt aus Plastik mit interaktiven Eiern, die man da auch drin rumbewegen kann.
Eine Gebärmutter aus Plastik.
Eine Gebärmutter, genau, ja. Und die wir mitnehmen. Und dann, weil viele Frauen haben 12 Kinder, aber wenn du die fragst, wie wird man schwanger? Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob du diese Luftballons kennst, wo man so Hunde draus macht, auf Jahrmärkten
ich
und so.
Ich ahne, ja.
Daraus haben wir ein Penis mit Hoden gebastelt und dann zeigen wir, wie das funktioniert. Und wenn wir dann über Verhütungsmittel reden, ja, aber wenn ich eine Spirale habe und dann habe ich Sex, dann tut sich doch mein Mann weh. Nein, dann musst du mit dem Penis eben zeigen, wie weit geht es rein. Ja, also ich fühle mich manchmal schon ein bisschen komisch und denke, wenn jetzt hier ein Deutscher daneben steht, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das ist halt Aufklärung ganz einfach.
Ja, und anschaulich,
ja.
So dass man das verstehen kann, auch wenn man das Lesen vielleicht noch nicht gelernt hat.
Ja.
Merkt ihr, dass sich was verändert, dass da etwas ankommt? Spürst du schon? Hast du Erfolgserlebnisse?
Ja, wir haben Erfolgserlebnisse. Wir haben Familien, wo die Frauen plötzlich Mut fassen und aufstehen und loslaufen und interessiert sind an ihrem Leben, Hoffnung finden. Manchmal auch interessiert sind an Gott, aber gar nicht immer. Und wo dann zu Hause der Mann sagt, da irgendwas ist mit meiner Frau los. Und irgendwie macht es mir Angst, aber irgendwie gefällt es mir auch. Und dann kommt oft der Vater und sagt, was macht ihr denn mit meiner Frau? Welchen Zauber macht ihr denn? Gar nichts, wir haben über die und die Themen mit deiner Frau geredet. Interessiert es dich ja, ja? Ja, hock dich her, machen wir mit dir auch. Ja? Und dann gibt es Männerstammtische für unsere Männer, die machen unsere Psychologen. Geniale Sache.
Und sag mal, aber die Männer sind dann nicht so, dass sie fürchten, da verlieren sie ein Stück Macht, da geht irgendwas verloren von dem, was sie durch Gewalt erhalten, an System und an Autorität, sondern entdecken sie, da ist eine ganz neue Begegnung möglich, auch in der Familie?
Das haben sie, diese Angst haben sie schon.
Schon, ne? So Verteidigungsmuster.
Letztendlich sehnen sie sich aber, wie wir alle, danach, dass ich anerkannt wäre. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Mann, aber ich rede jetzt mal wieder blinder von der Farbe. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mann doch viel besser findet, wenn die Frau ihn ansieht und sie sieht den Held im Erdbeerfeld und nicht irgendjemand, der mir was tut. Ja? Mhm. Also, und danach sehnen sich doch auch die Männer, dass sie ein harmonisches Zuhause haben. Und wenn der Mann merkt, hey, du hast auch einen Wert und wir haben auch Interesse daran, dass dein Leben sich verbessert, dann ist das für viele unserer Väter so attraktiv, dass sie sagen, okay, es ist blöd, ich kann nicht mehr ausrasten, wie ich will, aber es gibt andere Mittel und es gibt anderes und ich kann mein Kind anders erziehen.
Es gibt ein Leben jenseits.
Es gibt ein Leben, ja. Das gibt Lars, ja.
Ja, genau. ihr macht verschiedene Therapieangebote, eben Bildungsangebote, seid vor allem bei Familien, also aufsuchende Arbeit auch. Mhm. Hoffnungsbotin bist du, Biene. Wir haben hier so eine kleine Rubrik im Podcast. Vor dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen.
Okay.
In diesem Glas sind bunte Lose. Das sind sogenannte Hoffnungslose. Zieh mal eins raus. Einfach irgendeine Farbe.
Okay. Osch.
Und dann lies mal vor, was draufsteht. Mhm. Das kann irgendein Spruch sein und kommentier das mal.
Mhm. Ich habe was, warte mal.
Kannst du es lesen?
Von Dietrich Bonhoeffer.
Das könnte inspirierend sein.
Ein Glaube, der nicht hofft, ist krank. Er ist wie ein hungriges Kind, das nicht essen, oder wie ein müder Mensch, der nicht schlafen will. So gewiss der Mensch glaubt, so gewiss hofft er. Ja. Hoffentlich tut er das.
Du bist eine Frau, die an Gott glaubt. Du hast so einen Glauben, von dem Dietrich Bonhoeffer auch spricht. Hoffnung aber ist ja die Haltung, die Erwartung, dass etwas anders werden kann, dass es besser werden kann. Dass die Krise von heute nicht mein Morgen bestimmt. Ja. Das leitet dich auch? Was bedeutet Hoffnung für dich?
Also für mich bedeutet Hoffnung, dass ich die Gewissheit habe, dass Gott in meinem Leben ist und dass da nicht alles rosa ist, aber dass er das Beste für mich will und dass er dabei ist und dass er mich jetzt leitet, nicht im Sinn von Marionette, ja, wo ich hingehen soll, sondern dass er mich ruhig über Dinge macht oder unruhig über Dinge macht, mir Frieden schenkt und dass er positiv auf mich draufschaut.
Ist das so ein innerer Halt für die ganze Arbeit in dem Chaos, in dem du da tätig bist?
Auf jeden Fall. Und auch nicht nur ein Halt, sondern auch unser Leben. Also das, was wir täglich durchexerzieren. Ja.
Biene, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hast du vorher schon angedeutet, da waren viele Gäste da und so. Aber du hast Gott und Glaube auch eng und einengend erlebt. Mhm. Sie hast manches auch kritisch erfahren in einer bestimmten Lebensphase, warst auch ziemlich weg vom Glauben. Wie hast du das erfahren? Das hatte auch etwas mit Beziehungen, mit mit Freundschaft zu tun und auch mit einem Jungen zu tun und deiner Sehnsucht nach einer gewissen nach Nähe und Intimität. Und da hast du aber anderes erfahren.
Ja, meine Eltern waren schon sehr liebevoll, aber eigentlich sehr angstbesessen. Also so, wenn wir abends uns gestritten haben, bevor wir abends ins Bett gehen mussten wir uns vergeben, weil sonst wären wir ja wie die fünf törichten Jungfrauen, wenn wir jetzt ins Bett kommen und heute Nacht kommt Jesus.
Dann sind wir ja nicht befreit.
Ja, genau. Ja. Und eben sehr viel, wenn Gott es jetzt sieht. Oder pass auf, kleine Hand, was du tust, ist ein Lied, ein Kinderlied. Das mir immer suggeriert hat, du wirst Gott nie gerecht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, du schaffst es nie. Und ganz ehrlich, ich habe mich jahrelang wirklich angestrengt. Und für mich so ein gravierendes Erlebnis war, ich habe dann einen jungen Mann kennengelernt, der auch wirklich gut aussah und den ich sehr gut gern mochte. Und er kam auch aus einer sehr engen christlichen Familie. Und was mir nie jemand erzählt hat, dass wenn du eben zusammen bist, die Lust auf den anderen kommt nicht mit dem Ja, ich will in der Kirche, sondern die kommt ab dem Moment, wo du zusammen bist. Ja, das ist ganz
schon
normal.
Vorher.
Schon vorher Überraschung, ja. Aber ganz ehrlich, für mich war es eine Überraschung. Und wir hatten Lust auf Dinge, die wir offiziell laut unserem Dogma nicht durften. Und mir war das ab einem gewissen Punkt scheißegal, das hat mir so viel Spaß gemacht, mir war das wurscht. Aber bei dem jungen Mann war das so, dass er einfach gesagt hat, damit kann ich nicht leben. Dass wir eigentlich, wenn wir zusammen sind, ständig Dinge machen, die in unserem damaligen Verständnis Sünde waren. Ja, einfach Nähe, Intimität, Zusammensein, sich gerne berühren. Und bei unserer Erziehung wurde eindeutig bei dem Wort Geschlecht die Betonung auf die letzte Silbe gelegt.
Schlecht.
Ja, genau. Und dann ist die Beziehung auseinandergegangen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dass es Gott gibt, war für mich nie die Frage. Ja? Aber wenn der so drauf ist, dass der mir das verbietet, was mir so Spaß macht und was so genial und erfüllend ist, du, dann lebe ich lieber ohne ihn. Und ich hatte einen Schwager, der zu dem Zeitpunkt Theologie studiert hat. Und der hat dann mal zu mir gesagt, weißt du, Biene, das Ding heißt Evangelium und Evangelium heißt frohe Botschaft und nicht wie quäle ich meine Kinder. Und wenn das dich so quält, ich glaube, dann geht's Gott besser, wenn du ohne ihn lebst. Dann bin ich bei dem aus der Studentenbude rausgehüpft, zu mir nach Hause ins Schwesternwohnheim. Ich kann's lassen, ja. Weil das das erste
Was
Mal war,
dass ist. Überhaupt, du musst ja, gar nicht, ja?
Ich muss überhaupt nicht glauben, ich darf das lassen. Und dann habe ich mich so sukzessive wegbewegt von diesem Strengen und von Gott und von Gottesdiensten und von Hauskreisen. Und ich hätte jetzt nie gesagt, ich hätte mich nicht vor meinen Vater hingestellt und gesagt, ich glaube nicht mehr. Ja? Aber mein Leben war ja wo ganz anders, als er gelebt hat. Es ging ja gut. Und sozial bin ich geblieben. Ich war dann im Dritte Weltladen und bei ATTAC und bei Amnesty International. Alles, was man da in Erlangen so Schönes hat unter einem Tag. Aber eben... Gott war überhaupt keine Bedeutung mehr.
Und dann hast du ihn aber irgendwann wieder auch als befreienden Vater erlebt.
Ja, der ist ja schon Schlingel. Ne? Der hat ja schon seine Ideen, wie er uns wieder einholt.
Gott ist ein Schlingel, das halte ich fest. Das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Finde ich großartig.
Ja, weil ich das immer wieder so erlebe. Er überfordert uns nicht. Und er holt uns immer wieder ganz liebevoll. Also für mich ist Schlingel nichts Negatives. Ne?
Ja, klingt ganz...
Er holt uns halt auf seine raffinierte Art immer wieder zurück. Ja. Und bei mir war das so, dass ich mein Auto verkauft habe. Da war ich 30, weil in Erlangen braucht man eigentlich kein Auto. Und habe das einer verkauft und habe gesagt, du hör ich mal, du bist in der gleichen Situation wie ich. Du bist auch Kinderkrankenschwester am gleichen Krankenhaus. Ich verkaufe das Auto, weil es kein Mensch braucht. Du kaufst es, wozu? Und dann hat sie gesagt, dass sie immer zu faul ist, nach den Spätdiensten noch in die Gemeinde zu gehen. Und es ist ihr Trick, sich selber zu überlisten. Du, und dann hat die mit so einer Liebe von ihrer Gemeinde und von ihrem Hauskreis geredet, aber so ganz bodenständig, nicht so Halleluja abgespaced. Und da habe ich in dem Moment so eine Sehnsucht danach gekriegt, weil so wie sie das erzählt hat, und es waren gar nicht die Worte, sondern die Art, wie sie es erzählt hat.
War einfach echt.
Ja, da hast du gemerkt, die liebt ihren Gott. Ja? Und dann habe ich gedacht, hey, das will ich auch haben. Dann habe ich da gefragt, ob ich da mal mit kann. Und dann habe ich zu Gott gesagt, also das ist deine letzte Chance, ich bin jetzt 30. Ich gehe da noch einmal hin, ich schaue mir das noch einmal an mit dir. Ganz schön dreist, gell? Und entweder... wir kommen zueinander oder das war's mit uns beiden. Und ich bin dahin und einige von denen waren schon über 70. Die Jüngste war so alt wie ich und dazwischen war alles auch an Berufsgruppen. Und was du bei denen gemerkt hast, so unterschiedlich wie die waren, die haben ihren Gott geliebt und deshalb waren die sich auch selber ganz nah, ohne dass sie in Einheitsbrei wären, sondern jeder so wie er ist. Und ich bin da raus und ich habe gesagt, genau das will ich auch.
So hast du wieder zu einem Glauben zurückgefunden. Mhm. Ja, Biene, du bist wirklich ein Hoffnungsmensch. Und wir könnten noch stundenlang reden. Ich will dir aber zum Schluss unseres Gesprächs noch drei Satzanfänge geben, die ich dich bitte zu vollenden. Wenn ich noch einmal neu anfangen könnte, dann würde ich.
Es wahrscheinlich genauso machen, außer die Knödelakademie.
Ja, die kannst du streichen. Aus meiner Heimat vermisse ich am meisten?
Nürnberger Bratwurst und Leberkäse.
Großartig, genau so muss das klingen. Und letzter Satz. Für die Frauen und Kinder in Peru wünsche ich mir das?
Mehr Freiheit und dass sie kapieren, wie wichtig sie sind und dass es einen Gott gibt, dem sie sowas von wichtig sind.
Hoffnungsmensch, Mama Biene, vielen Dank für deinen Besuch. Großartig, dass du hier warst. Wunderschön, mit dir zu sprechen und von dir zu hören. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Gottes Segen und noch viele Hoffnungserfahrungen in Casa Johanna und mit deiner ganzen Arbeit.
Vielen, vielen Dank.
Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt. Und wenn ihr mehr Infos und Inspiration sucht, dann klickt doch mal auf hoffnungsmensch.de. Dort gibt es mehr zu hören und zu sehen, übrigens auch zu lesen. Das Buch zu diesem Podcast, natürlich mit dem Titel Hoffnungsmensch, findet ihr dort auch. Und wenn ihr mögt, dann empfehlt uns doch einfach weiter. Das freut uns. Euch jedenfalls immer ein Stück Himmel im Herzen. Und viel Freude beim Weltverändern.